HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wir haben heute Smudo zu Gast von den Fanta 4.
Smudo Lindenberg, Legende, gut, alles gut.
Ja, Smudo, Rapper bei den Fanta 4, Vater aber eben auch von drei Mädchen, Rennfahrer, Sohn. Mal sehen, was er heute am Muttertag für die Mama so vorbereitet hat. Wir haben heute einiges vor mit dem Musiker. Schön, dass ihr dabei seid. Einen wunderschönen Muttertags. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.
Ja, wir bleiben ja noch ein bisschen zusammen, ne? Auf jeden Fall für die nächsten 2 Stunden. Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast heute macht seit 30 Jahren erfolgreich deutschsprachige Musik. Smudo, Rapper bei den Fantastischen Vier. Captain Fantastic heißt das neue Album und die neue Single Zusammen haben wir eben gerade zusammen gehört. Entspannt siehst du aus, Smudo. Guten Morgen, fühlst du dich auch so?
Schönen guten Morgen. Ich bin gern im Radio und ich talke auch gerne und ich bin aber auch echt im Training. Ich war jetzt über eine Woche auf Radioreise.
Ach, du hast das, siehst du, erst dachte ich, ist ein Herpes, jetzt sind aber schon Fussel am Mund.
Genau, Abnutzungserscheinung vom Labern.
Fantastic, euer neues Album. Für eine Gesprächssendung ist von Vorteil, wenn der Gast gerne spricht.
Ja, doch, mache ich gerne. Ja, ich weiß noch, in der 4. Klasse habe ich eine 2 im Lesen bekommen, weil der Lehrer sagte, ich würde zu schnell lesen. Aber das ist mittlerweile aber auch nicht mehr so.
Nee, deutliche Aussprache ist hier gefragt.
Wenn auch nicht alle ganze Sätze bilden.
Radio macht ihr jetzt viel, weil wir euch natürlich auch irgendwie rauf und runter spielen, oder? Das ist schön, dass du mal vorbeiguckst.
Ja, ich finde das schön zu hören, dass wir rauf und runter gespielt werden. Wir sind ja eigentlich keine Radiobands, also keine klassische Radioband. Na klar, haben wir hier und da mal einen Hit. Aber eigentlich ist es immer anstrengend, wenn wir ein neues Album haben.
Woran liegt das?
Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Erstmal gibt es natürlich, ich sag mal, kulturelle Gründe. Als wir angefangen hatten mit den Fantastischen Vier, da war die Branche, die Unterhaltungsbranche noch in der Katerstimmung der gerade zusammengebrochenen neuen deutschen Welle. Da wollte kein Mensch deutschsprachige
Musik
hören.
Sagen wir mal
hören.
Kurz das Jahrzehnt, in dem wir uns
die 80er,
befinden.
Ja. Das war so Mitte 80, ich glaube 85, 86, 87, ja, irgendwie genau. So ist was passiert. Und wir sind 1990 mit dem Album losgeschoben und da war das eben schwierig, da waren die Exoten. Beispielsweise deutsche Rapmusik in den 90ern war natürlich das goldene Zeitalter, da wurde echt alles Mögliche gespielt. Jetzt aktuell haben wir das Problem, dass wir als 50-jährige Interpreten mit einer Band, die nächstes Jahr 30 wird, fürs jugendliche Radio zu alt sind. Und bei den ganzen alten Wellen ist es dann eher zu flippig schon. Da ist dann deutscher Rap. Also es ist wirklich ein Problem. Wir haben
ja, ich lache jetzt, aber es ist natürlich eigentlich ein tragisches Lachen, weil du bist genau zwischen zwei Stühlen.
Ja, ich jammer ja nicht. Ich sage, das ist Radio ist einfach nicht unser Medium, also was die Musik angeht. Das wandelt sich gerade. Wir haben mit The Voice natürlich auch sehr viel neues, junges Publikum erspielt. Und wir haben auch sehr, sehr gemischtes Publikum und sehr, sehr gut laufende Konzerte. Also es ist nicht ein Mangel an Fanta-Fans.
Ich muss jetzt noch mal kurz an deinen Lehrer aus der 2. Klasse erinnern. Du liest nicht nur schnell, du sprichst auch sehr schnell.
Ja, ja,
Wenn ich zwischendurch dieses Zeichen mache, so langsam die Hand hier von meiner Stirn runter auf die Tischkante bewege, dann musst du wieder ein bisschen langsamer reden.
Okay. Und mit Zusammen haben wir jetzt aber ganz offensichtlich einen adäquaten Radiohit und jetzt läuft's.
Also mir ein Rätsel. Wir haben, glaube ich, ziemlich früh hier geschrien, ja, als ihr angeklopft hat. Oder lag das daran, dass du seit 3 Wochen hier vor meinem Studio schläfst und sagst, bitte, bitte lass mich.
Nee, man muss schon sagen, dass wir zum Hessischen Rundfunk tatsächlich eine sehr gute Beziehung haben, weil die Plattenfirma, bei der wir sind, die Sony Music, die war hier früher in Frankfurt und ganz früh wurden wir hier schon unterstützt. Wir haben auch hier schon viel Konzerte gegeben. Das war auch immer.
Was verbindest du denn sonst mit Frankfurt?
Ich bin in Offenbach geboren. Ich weiß, in Frankfurt würde sagen, das verbindet doch nichts miteinander.
Ich bin ja Zugereiste, von daher bin ich da ganz entspannt. Aber ich merke da bei dem einen oder anderen Kollegen, da gibt es so eine komische...
Großes Naserümpfen.
Ja, warum?
Das weiß ich nicht.
Brich mal eine Lanze hier für Offenbach, komm.
Ich habe ja kaum Zeit hier verbracht. Ich bin einfach in Offenbach im Kettler-Krankenhaus geboren.
Das war's schon.
Und das war's schon. Nee, so. Meine Eltern haben hier gelebt in Offenbach, in Waldacker und in Frankfurt auch. Sind aber dann doch recht rasch weggezogen über einige Umwege. Bin ich dann mit 5 in Schloss Neuhaus, Paderborn, Ostwestfalen gelandet und mit 9 dann in Gerlingen bei Stuttgart, wo ich dann die längste Zeit meines Lebens verbrachte, wobei das nicht mehr stimmt. Jetzt lebe ich seit über 20 Jahren in Hamburg und das ist eigentlich meine Heimat. Ich habe verschiedene Heimaten.
Dann müssen wir gleich über dein Heimatgefühl mal ein bisschen sprechen, weil das ist ja ein Begriff, der momentan hier überall wabert.
Ich wollte noch was zu meiner Verbindung zu Frankfurt sagen. Mein Vater hat natürlich hier sehr viel Zeit verbracht und deshalb, und der babbelt ein bisschen, wenn er möchte. Und wir sagen auch Krebel statt Berliner zu Hause. Es gibt immer so ein paar, die haben auch in Chicago eine Weile gelebt und eben das in Westfalen, es gibt so einen eigenen Schmidt-Sprech und meine Großeltern mütterlicherseits
Familienname
kommen aus dem ehemaligen Korridor, also aus dem von den deutschen besetzten Polen. Die sprechen auch so ein merkwürdiges pommersches Polnisch, die sagen statt zusammengeschnittenes Gulasch, sagen die gekasseltes. Aha. Opa sagt, du sprichst auch schon gut Polnisch, wobei es glaube ich gar nicht Polnisch ist. Und daraus haben wir so einen Familienslang und da spielt Hessisch auch eine große Rolle.
Jetzt ist ja heute Muttertag. Was verbindest du mit deiner Mom?
Ich hatte auch einen viel abwesenden Vater. Deswegen ist eigentlich die Erinnerung meiner Kindheit überwiegend mit meiner Mutter zusammen.
Was war das für eine Frau? Wir kennen sie ja nicht. Ist es eine starke, eine präsente Frau, eher schüchtern?
Immer sehr vielfältig, gesellig und auch künstlerisch orientiert. Also es war schon so ein Konflikt zwischen meinen Eltern, mein Vater mit der Arbeit und die ganzen Computerdinge. Und er ist ein Vereinsmeier, der mag gern die regelmäßigen Sachen. Und es scheint mir, als hätte sich das so kulturell ergeben. Jetzt im Nachhinein, wo ich selber in einer Ehe lebe, lang genug, sehe ich diese Mechanismen. Und ihr Gegenpol war eben die flippige, ungebändigte zu sein. Hinzu kommt noch, dass sie in das speziell in den 70ern natürlich auch noch alles unter dem Signet der aufkommenden Feminismusbewegung stattfindet. Ja, Paragraph 218, das sind Sachen, da wurde auch demonstriert. Da erinnere ich mich sogar noch daran. Ja, das waren alles wichtige Diskussionen, die auch zu Hause ausgefochten sind.
Kommt jetzt wieder bei der aktuellen Schwangerschaft.
Absolut. Und mein Vater sich auch als sehr liberaler Vater generiert. Er, der CD-Spiel in Offenbach, der gewesen, der Einzige, der mit dem Kinderwagen rumgefahren ist und hat ein sichtbarer Vater war, trotz der vielen Arbeit und der vielen Abwesenheit.
Und macht sich so eine liberale, aufgeklärte, flippige Mom dann was aus dem Muttertag? Also ist ihr das wichtig?
Ich denke ja. Irgendwann mal als Kind, als 9-Jähriger oder 10-Jähriger, habe ich ein kleines Muttertagsgedicht geschrieben. Das hing dann 20 Jahre lang bei uns über der Telefonbank. Ein Möbelstück, wo man ein Telefon drauf hat, um mit ihm zu telefonieren, weil keinen, was er nicht mehr gibt. Eine Telefonbank ist auch so geil, wie so ein Dampfradio. Davon erzählt sie halt immer wieder, wenn wir zum Muttertag, bestimmt auch jetzt, wenn wir nachher telefonieren.
Und die erste Zeile war?
Am 11. Mai ist Muttertag und jede, deine Mutter hat, versucht sie reichlich zu beschenken, sodass Mutter nun kann denken, dass jedes Kind seinen Schöpfer mag und vieles gibt an diesem Tag. Viel Blumen, dass es blüht und im ganzen Hause grünt oder so ähnlich. Denn wenn man sagt, dass man Mutter mag, ist Muttertag.
Oh, wenn das die Mama Irene jetzt hört. Wir reden gleich weiter. Smudo, heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen.
Das erste Muttertagsrap, wollte ich nur mal sagen.
Unser Gast heute ist Smudo von den Fantastischen Vier. Neues Album ist raus, Captain Fantastic. Und das ist unter anderem der Grund, warum wir uns heute sehen hier an dem Sonntag, weil wir wollen natürlich über das neue Album sprechen. Es ist Muttertag, wir haben gerade schon gesagt, der erste Muttertags-Rap, den du ja gerade hingelegt hast. Gibt es sowas eigentlich bei euch, so einen normalen Sonntag oder ein Sonntagsritual? Bei dir zu Hause jetzt, bei deiner Family? Du bist ja mittlerweile auch... War ja keine Teenage-Pregnancy jetzt.
Nein, auch schon 50. Ich bin noch Spätvater geworden mit 39 und war froh, dass es noch vor 40 passiert ist und habe 3 Mädchen zu Hause, 1, 8 und 10. Deswegen bin ich Sonntag früh immer am Kiosk um die Ecke, trinke Cognac und rauche. wir haben ein Sonntagsritual, aber wir sind uns immer noch nicht darüber einig. Ich mag das Rumschlunzen, was ich von zu Hause geerbt habe. Morgens einfach lang mit dem Pyjama rumhängen und dann spät mit dem Kaffee anfangen und so. Das funktioniert aber,
Mit kleinen Kindern noch gar nicht.
Die kommen schlecht drauf, weil sie nicht richtig essen. Also ist ein, wenn es dann funktioniert, ein Sonntagsritual so, dass wir auch gemeinsam, aber angezogen an einem Frühstückstisch sitzen. Und wenn wir das hinkriegen, ist es ein guter Sonntag. Sonst verfusselt sich das manchmal morgens so.
Naja gut, bis dann alle sitzen, ist dann ja irgendwas schon wieder passiert, dass die Stimmung auch schon mal umschlägt, ne, bei 3 Kindern.
Absolut, vor allem bei Mädchen.
Kann ich nicht sagen, ich bin ja eine Jungs-Mom mit 2 Jungs, aber ich höre das immer von Mädchenfreunden.
Es gibt einen tollen Komödianten, Patton Oswalt heißt, oder auch Louis C.K., den man heute nicht mehr gut finden darf, weil er auf eine schlimme Sexual Harassments zu Kandera genommen
hat. Der hat immer diese Mädchen.
Louis C.K. hat gesagt, wenn man Jungs hat, dann ist das so ein bisschen, als wenn man einen Hurricane im Haus hat, da geht was kaputt und man muss gut versichert sein. Wenn man Mädchen hat, die nehmen das Herz von innen, fressen es von innen auf. Oder Patton Oswalt hat auch eine Tochter, Alice heißt sie. Er hat früher immer gedacht, wenn man so gesagt hat, die Jungen und Mädchen, die sind doch verschieden, hätte ich auch früher in meiner
ahnungslosen
überemanzipierten Denke gedacht, das ist doch alles Quatsch, das wird uns noch von System aufgedrückt, das ist aber tatsächlich nicht wahr. Es gibt tatsächlich massive Unterschiede zwischen Jungs und Mädchen.
Und stellst du als Vater eben auch fest, dass sie sich immer weiter so ins Herz fressen? Man denkt ja schon, wenn sie dann ankommen, ist es was Besonderes, aber mit jedem Jahr und jeder Schicht
An also, Erfahrung.
Ja, es ist sehr, sehr interessant festzustellen, weil ich ja nur mit einem Bruder groß geworden bin und jetzt drei Mädchen habe, haben mir meine Töchter so viel mehr über die weibliche Seele beigebracht.
Wenn du das alles schon früher
gewusst. Ja, aber dann hätte ich wahrscheinlich nicht geheiratet. Hätte ich wahrscheinlich keine Kinder bekommen. Nein, das ist jetzt wirklich, ich finde, Kinder sind ja ein großer Sinn und es gehört ja dazu, das festzustellen. Und ich bin mir sicher, dass ich auch einige Sachen an der männlichen Seele in mir rausgefunden hätte, würde ich Söhne haben. Aber es ist schon so, dass das Mittel der Konfliktlösung oder das Mittel der Aggression, sag ich mal, unseren Interessen durchzusetzen, ist bei Mädchen das Reden und bei Jungs die Handlung. So kommt es mir vor. Wo Jungs sich
Wobei
dann,
du beim Reden aber auch ganz gut dabei bist.
Ja, ich hoffe, mich macht das zu einem guten Fall. Vielleicht bin ich es auch erst so geworden, nachdem ich ja ausschließlich diskutiere zu Hause.
Hast du dich denn selbst überrascht dabei, wie du als Vater bist?
Ja, als etwas, was ich viel von Eltern höre und was schon auch Common Sense ist, dass man immer wieder über die Bemerkung stolpert, die man selber als Kind gehört hat und gehasst hat. Trotz allen Bemühungen, mich ins Kind hineinzudenken, ich dann manchmal, nein, das macht man nicht oder das machen wir jetzt nicht, keine Ahnung. Manchmal verblüffen mich dann die schlauen Mädchen mit einer Erklärung ihrerseits. Sehr schönes Beispiel ist, es gibt ja zum Beispiel auch kulturelle Grenzen, ob man jetzt seine Kinder nackt am Strand rumspielen lässt oder nicht. Wir sind da recht streng, ne, die Kinder haben auf jeden Fall was an. Und dann sehen die Kinder andere Kinder, die nackt rumspringen und sagen, wieso wie nicht? Sagen wir, weil Popo und Momo ist Privatsache. Und deswegen, wenn wir am öffentlichen Strand rum sind, machen wir es nicht. Und die Große hat der Mittleren mal gesagt, ich weiß, warum das so ist. Wenn die Jungs, und damit hat man jetzt ihre Kindergartenerfahrung, wenn die Jungs unsere Popos sehen, verlieben die sich gleich in uns. Und wer will das schon? Und ich konnte zu ihnen nur sagen, genau so ist es.
Genau so ist es. Aber bist du der Vater, der du gedacht hast, dass du sein wirst? Man hat ja so ein Bild von sich und überrascht sich dann ja auch immer in der eigenen Spießigkeit, wie du sagst, oder in den Konventionen. Aber manchmal überrascht man sich ja auch mit ganz neuen Verhaltensweisen.
Ich finde, die Überraschung bezieht sich gar nicht so sehr auf mich, sondern auf das, was meine Eltern mit mir gemacht haben oder was die geleistet haben und auf was sie verzichtet haben und was ich es alles nicht gesehen habe. Und was mir auch jetzt schwerfällt, wirklich ihnen das so zu sagen. Weil manchmal, wenn ich Filmszenen sehe oder so, oder wo Leute, wenn sie sagen, keine Ahnung, welche Promis sagen, oh, meine tolle Mama, sie hat all das und so eine Stärke und so, würde ich mich gar nicht so richtig trauen, mit mir, wie ein bisschen für Shame, also jetzt nicht zu veröffentlichen, aber das so zu sagen. Merke, dass das ein Hemmnis ist. Aber das fällt mir viel auf. Und dass alles, was ich vorher dachte, was Vatersein ist, nichts mit der Realität zu tun hat. Ich nehme immer ganz gerne das Bild, man kann niemanden Geschlechtsverkehr erklären, indem man ihm Pornos zeigt und den Akt zeigt. Das hat nichts damit zu tun, was wirklich im Kopf abgeht und so. Und das trifft es ganz gut. Man kann es einfach nicht erklären. Und das ist eine der großen Selbsterfahrungen am Ende, die mir das Gefühl geben, dass ich ein weiserer Mensch geworden bin. Aber weiß ich nicht. Manchmal ärgere ich mich Jahre später, was ich da gemacht habe, das war ein Fehler. Oder wie ich kann mir alte Filme nicht angucken, wo wir mit dem ersten Baby umgehen. Die Art, wie ich rede mit dem Kind oder wie ich nicht erkenne,
als
was sie hat. Ich geniere mich so, das gibt's ja gar nicht. Boah, hoffentlich wird sie nicht allzu verkorkst.
Na gut, dann kennst du vielleicht einen guten Therapeuten.
Aber der ist dann schon tot zu dem Zeitpunkt.
Smudo, unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Dreifacher Mädchenpapa, genau der richtige Gast heute am Muttertag. Die Fantastischen Vier. Wir sind noch da, wir sind nicht weg. Gast heute, Smudo, Rapper, schon lange, fast 30 Jahre, feiern die bald Jubiläum, die Fanta 4. Kannst du das eigentlich alleine sein, Smudo? Es sind ja eigentlich immer Leute um dich herum. Die Band, die Familie und.
Das ist auch für mich persönlich nicht einfach, dass es ganz wenig Raum für mich ganz, ganz, ganz alleine gibt. Also auch natürlich.
Also ich verstehe dich richtig, du hättest gerne mehr Raum für dich.
Auf jeden Fall. Es gibt immer was zu tun, auch wenn ich alleine bin, denke ich mal, ich müsste noch was tun. Keine Ahnung, der Einkaufszettel für Edeka nächste Woche oder aber ich muss noch diese E-Mails machen oder so. Und dann wirklich mir ganz bewusst eine Stunde oder zwei zu nehmen, was denn ja auch gar nicht zu Hause der Fall ist, sondern höchstens, wenn ich mal auf Reisen bin und dann mal Abend im Hotel habe.
Aber verstehe ich dich richtig, du sehnst dich nach mehr Zeit, die du für dich hast und wenn du sie dann hast, machst du Listen oder erfüllst etwas oder räumst was auf oder machst noch E-Mails oder?
Nee, wenn ich sie dann habe, fällt es mir schwer, mir freie Zeit zu nehmen, weil ich denke, es gibt immer noch so viel zu erledigen, ich bin mit allem im Hintertreffen. Und ja, es stimmt, ich wünschte mir mehr Zeit, die ich ganz alleine für mich hätte. Und auch gerade zu Hause ist immer irgendwie was. Und das ist übrigens auch etwas, was ich bei meinen Eltern gar nicht erkannt habe. Dass die eigentlich immer irgendwas rund um die Familie machen. Und das Rumlümmeln an einem Sonntag, das ist eine typische Kinderhandlung, aber keine Erwachsenenhandlung. Selbst wenn es dann zu Hause nicht ist und dann ist alles irgendwie liegt, dann kommt es, okay, jetzt musst du halt vielleicht doch mal endlich mal die Tür im dritten Stock ölen und lauter so eine Sache. Ich wollte sagen, im 13. Stock, wir klicken das im dritten Stock. Wir leben in Eigentumswohnung am 3. und 4. Stock. Aber solche Sachen halt. Und wie du
ich
auch
dachte,
schon hörst.
Mit dem Erfolg der Fanta 4 bin ich jetzt von 13 Stockwerken eigentlich ausgegangen. Ich habe die drei aus einem anderen Grund.
Mit dem Erfolg der Fanta 4 habe ich gedacht.
Hast du jedes Mal mit jedem Album, na gut, dann müssen es 10 Stockwerke sein.
Mit dem Erfolg der Fanta 4 habe ich vor allem gedacht, nimmt mal der Arbeitsaufwand ab. Ich habe gedacht, mit 50 sitze ich schön an Nizza und steche Salat. Nichts davon ist wahr. Und jetzt haben meine aktuelle Popstar, ich bin ja Hobbypilot und ich mache gerne Motorsport. Und es gibt zwei Momente, in denen ich wirklich alleine bin. Das
Im
ist,
Auto
wenn ich fliege.
Flieger.
Genau. Und im Rennauto auch. Und wenn ich dann da bin, ist natürlich auch für die Sponsoren, Sponsorarbeit, Interviews. Und dann wird gesprochen, auch Fans da. Ja. Dann mit den Mechanikern, mit denen das Auto vorbereiten.
Aber wann tankst du auf? Wann
und dann kommt die Startaufstellung.
Input?
Und dann ist das, dann gehen alle raus von der Startziellinie. Und dann habe ich kurz, und dann denke ich jedes Mal, endlich habe ich meine Ruhe. Und
was ist das, dieser eine Moment?
Das Auto.
Aber was passiert denn mit dir in diesem einen Moment?
Dann ist das wie beim Einschlafen. Da bin ich ganz alleine und denke nach. Ich denke dann an Bonifatius, den ich im Altenheim gepflegt habe früher als Jugendlicher, der mit seinen 85 ganz klapprig, da konnte nur noch passiertes Essen zu sich nehmen und immer dann diesen Gulaschschlamm gegessen.
Daran denkst du doch nicht, wenn du im Start bist.
Ich muss an Bonifatius unter, es ist eine schöne Anekdote und Bonifatius konnte nicht kaum noch was, kaum noch sehen mit seinen Marmeladengläsern, Brillen, kaum noch was essen, gerne geraucht und da saß immer, wenn er nicht beim Essen saß, saß er draußen an seinen Stock, sah aus wie Hurwinek von Späbel und Hurwinek, diese Marionette, und hat geraucht. Und habe ich ihn gefragt, was machen Sie denn da? Ich denke an früher. Und das denke ich manchmal, wenn ich dann im Rennauto diesen kurzen Moment sitze und ganz kurz im Flugzeug, dann bin ich in so einer Twilight Zone. Dann denke ich, dann ist es wie so eine Entspannung. Dann denke ich an irgendwas. Das, weil es wirklich nichts zu tun gibt in dem Moment.
Und diesen Moment gibt es ja auch, wenn du als Musiker auf die Bühne gehst, ja, bevor dann wirklich der erste Ton losgeht. Den hast du ja im Kino, wenn der Film anfängt oder in der Oper oder wann auch immer. Es ist ja ein ganz besonderer Moment. Und wenn du an diesen Moment an Späidel denkst, ist das natürlich irgendwie
bei der Band,
cool.
Ja, bei der Musik ist das nicht so, weil das machen wir immer zu viert. Wir sind da bin ich auch nie allein.
Ja, die Band ist ja auch immer dabei, ehrlich gesagt. Und da ist man auch selten allein. Aber manchmal wünscht man sich das. Vier Männer um die 50, wie die damit umgehen, das klären wir seit Jahren. Aber sie sind ja auch eine gute Gruppe, das seid ihr wirklich. Und darüber müssen wir gleich mal sprechen, wie das geht, dies wir. Guten Morgen, hier ist Bärbel Schäfer. Sie hören den hr3 Sonntagstalk. 2004 haben die Fanta 4 einen Song gemacht, der hieß Ich ist ich ist ich ist ich und klang ungefähr so.
Wir vier und
dass Mudo ja heute unser Gast des Tages ist. Mudo, was hat denn eigentlich Priorität bei euch bei den Fanta 4? Das Ich oder das Wir?
Das ist wie die Frage, warum wir so lange miteinander aushalten. Viele Sachen stellen wir dem Wir unter. Also dann sagen wir, das musst du jetzt für die Band machen. Aber das sind jetzt auch manchmal ganz banale Sachen, wenn es heißt, wir haben mitten in den Sommerferien ein ganz wichtiges, lukratives Festivalwochenende. Da müssen alle irgendwie gucken, dass sie ihre Familien da, wo sie auch sind, lassen und wir alle irgendwie hinkommen und das Festival machen. Da werden dann die Bandinteressen über die persönlichen individuellen Interessen gestellt. Auf der anderen Seite gibt es extra in einer Band ja auch Raum für Individuelles, weil diese einzelnen individuellen Sachen ja alles einbringen, was die Band ausmacht. Am Ende ist der Output natürlich ein parlamentarischer, durch einen Prozess gegangen, in dem alle sich einigen können. Und wenn jemand da zu sehr das Gefühl hat, er sei kreativ zu kurz gekommen, dann ist er so ein Soloplattentyp, der dann wie Thomas zum Beispiel dann gerne zwischendurch noch Soloplatten macht, der dann auch wirklich unterscheidet, das ist mehr was für die Band und das ist mehr was für mich. Aber eigentlich wird beides gemacht. Und das Tolle an diesem stressigen und wirklich tollen Job, die Fantas zu sein, ist ja, dass wir alle das sein können, was wir sind. Und dass wir es in der Musik auch ausspielen. Und das, was manche nicht können, übernehmen die anderen und so sind wir eine starke Gruppe. Und dieses blöde zu Tode zitierte Dings in der Gruppe stärker als die einzelnen Teile, aber das ist das, was das, aber das, was ist das Team
die Base.
Ausmacht.
Das ist auch die Homebase. Also das ist das, wo du auch immer wieder zurückkommen kannst. Ist das wie so ein Zuhause dann auch?
Es ist wie eine Familie. Das ist ja, weil wir werden nächstes Jahr 30 mit den Fantas und diese Art, wie wir gemeinsam miteinander umgehen, so gut wie wir uns kennen und was wir gemeinsam alles erlebt haben, von mit Tomaten und Blumen beschmissen zu werden, aber auch biografische Gemeinsamkeiten. Wir sind alle in einem ähnlichen Alter Eltern geworden und tauschen uns all über das aus. Jetzt auch mit dem Älterwerden haben wir auch eine gemeinsame Basis, wo wir uns unterhalten können über unsere Sorgen und wie wir uns untereinander verstehen. Und das finde ich super wichtig. Da gibt mir meine Band oftmals mehr Halt als meine eigene Familie. Und das ist schon verrückt. Das sind zwei verschiedene Familien. Und die Fantas sind deutlich älter.
Aber deswegen komme ich ja darauf und deswegen ziehe ich diesen Boden. Und das ist ja auch schön, dass du diesen Weg mitgehst. Aber wenn man jetzt sagt, die eine gibt mir mehr Halt, was heißt das dann im Unterschied? Weil bei beiden habt ihr auch neu lernen müssen. Also du hast ja lernen müssen, Familienvater zu sein und was du gerade erzählt hast, man hat eigentlich keine Erinnerung an das, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, an Zeit, an Aufwand, an kreativen Wurzeln vielleicht, an Werten. Das muss man ja auch lernen wieder, wenn man selber eine Familie gründet. Und ihr musstet ja eigentlich auch lernen, in diesem Komplex Popularität, Erfolg, kein Sprint zu sein oder ein kurzfristiger Erfolg, sondern ein Marathon, den ihr hinlegt. Wo lernst du was? Ist der Lerneffekt identisch bei Familie und Fanta 4 oder sind das ganz viele Erfahrungswelten?
Also das sind schon, es sind zwei Erfahrungswelten, aber die Erfahrungen, die ich in den einen mache, nutzen auch in der anderen. Und nicht nur mir, auch meine Frau beispielsweise, hat, als sie mich kennenlernte, war ich ja bereits mit der Familie die Fantastischen 4 unterwegs. Sie selbst, die an aktiv an Musik so gar nicht interessiert ist, an Popmusik nicht so richtig wusste, wer das wie ist und sowas, war ganz angenehm und hat so aber, hat viel über die sozialen Effekte, die wir innerhalb der Band haben und nutzt das auch für uns eine Familie. Mir fällt jetzt nicht ein richtig konkretes Beispiel ein, aber auch Sachen.
Man hat ja in der Familie unter Geschwistern hast du Konkurrenz, so hatte ich das auf jeden Fall mit meinem Bruder, oder du hast Eifersucht, du hast auch das große Wir. Ich kann mir vorstellen, ohne dass das jetzt zwei Beispiele sein sollen, bei denen du vielleicht denkst, sie sind negativ besetzt, aber dass man sagt, das gibt's ja vielleicht auch in einer Band.
Nee, das stimmt. Jetzt fällt mir es gerade ein, wo du sagst, etwas, was wir als Familie auf jeden Fall lernen, ist, dass wir, was wir in der Band nämlich gut und sehr routiniert können, wir preisen unsere guten Fähigkeiten und wir ignorieren unsere schlechten Eigenschaften.
Krass. Weil, wenn man da erstmal ist.
Was echt, ja, in der Ehe, habe ich gemerkt, gibt's einen großen, eine Art Anfangswiderstand, der sich über Jahre ziehen kann, bis das klar wird. Aber ich glaube, wir haben das in der Band eigentlich auch gehabt. Das ist etwas, was ich in der Ehe sehe. Das ist schon im Rahmen, man das auch voneinander lernen muss. Man muss lernen, welche Sachen ist der andere bereit, auch für die Familie aufzugeben oder an welchen Sachen kann er sich ändern und welche Sachen gehen halt nicht. Meine Therapeutin hat immer ganz gerne gesagt, man kann nicht wollen, dass man Tomaten plötzlich mag, obwohl man sie eigentlich gar nicht mag. Mhm. Dann kann man die ganze Zeit sagen, ja, aber ich mag aber Tomaten. Ich will, dass du wegen mir keine Spaghetti mit Tomatensauce isst, dass du das nicht kannst. Ich kann es mir einquälen, aber nach einer Weile hört das auch auf. Oder Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, hat eigentlich, obwohl ich das schon sehr früh gelesen habe, erst auch wirkliche Erkenntnisse gebracht, nachdem ich jahrzehntelang in meiner Ehe bin und meiner Band, wo er auch sagt, man lernt sich kennen, man verliebt sich, er übernachtet bei ihr, man hat eine tolle Nacht gehabt, am nächsten Morgen stellt sie ihm Cornflakes hin und er mag die eigentlich gar nicht, aber er ist ganz verliebt und haut sie sich halt rein. Und dann kommen sie zusammen, heiraten, haben Kinder und am Sonntag stellt sie ihm wieder mal verliebt seit Jahren die Cornflakes hin und er sagt einmal, ich muss dir was sagen, ich hasse Cornflakes. Dann ist sie zu Recht sauer und gekränkt und hat gesagt, warum hast du mir das nie gesagt? Warum warst du nicht ehrlich? Und er ist sauer und gekränkt, dass sie nicht anerkennt, dass er das die ganze Zeit für sie gemacht hat. Und das ist, du hast ein Problem. Und eigentlich ist das ja nur aus gutem Willen beides passiert. Und das gibt in der Band wie in der Familie, wächst das genauso. Braucht eine Weile, bis diese Sachen aufgeräumt sind und man auch aufhört, immer alles mit Blümchen rumzumachen.
Genau, und eben auch von vornherein sagen, das bin ich, nimm mich so, wie ich bin, und dann kann ich auch so sein und mich entfalten, ja? Sonst verstellst du dich ja und bist ja immer nur damit beschäftigt, deine Verstellung entweder noch mehr zu tarnen oder es kommt dann so eine Aggressivität dann dabei heraus.
Ja, das ist aber die Therapeutin, das ist Kongruenz. Wenn das, wie du dich gibst, nicht mehr kongruent ist zu dem, was du bist, und zwar so sehr verschieden, dass das zu einer richtigen Spaltung dann führt das natürlich zu Fight or Flight. Dann führt es zum Abhauen oder zur Aggression.
Ja, da müssen wir gleich mal klären, lieber Smudo. Kann man was lernen aus der Banderfahrung, ja? Denn dann wirklich für die eigene Ehe. Ich freue mich, dass du heute unser Gast des Tages bist. Und ich mag übrigens Cornflakes. Guten Morgen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Ja, und Smudo ist Teil von Fanta 4. Seit 29 Jahren gibt's euch und du hast uns schon erzählt. Diese so lange Beziehung mit der Band ist ja fast sowas wie eine zweite, ja, wie soll ich es nennen, eine Parallelfamilie. Euer 10. Studioalbum ist raus. Es heißt Captain Fantastic und darauf geht ihr 4 auch sehr humorvoll mit euren Macken um. Zum Beispiel Andy Y, ja, den darf man ja anscheinend bei seiner Arbeit nicht stören. Andy Y beim Arbeiten nicht ansprechen. Andy Y beim Arbeiten nicht ansprechen. Moduland, ja, also Smudo, sich selbst mit so einem Augenzwinkern zu sehen, das ist ja nicht immer so leicht. Wie schafft ihr das denn, die positiven Eigenschaften des anderen zu verstärken und über die Ticks der anderen eher zu lächeln und dann natürlich auch nicht genervt zu sein?
Also wir leben auseinander, das ist wirklich gut. Wenn ich es auf meine Ehe anwende, muss ich mich selber wundern, wieso konnte es so lange dauern, bis wir tatsächlich mal angefangen haben mit diesem gegenseitigen erstmal grundsätzlich okay finden. Auch in der Band ist es auch so. Wir mussten erstmal wechseln, als bis wir erstmal einen grundsätzlichen, naja, dann haben wir untereinander auch, der ist immer so, manchmal, wenn dann ich mit dem Thomas rede, reden wir dann schlecht über Michi und Andi oder auch andersrum. Das wurde auch eine Zeit lang so ein bisschen befeuert. Unser Manager macht so manchmal Politik mit uns, wenn es um Entscheidungen geht. Und irgendwann haben wir angefangen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr, wir wollen, dass wir offen miteinander reden und man muss nicht immer die negativen Eigenschaften des anderen heranziehen und sagen, dir fällt es ja sowieso schwer, einen Kompromiss zu finden. Das ist
aber
immer
da
nur
trennen sich doch schon die meisten Bands, die schaffen das doch gar nicht, das sich ist, anzugucken, ja, und zu sagen, das wollen wir nicht.
Auch die meisten Ehen, ja, trennen sich vielleicht deshalb.
Auch die meisten Ehen.
Ich will mich jetzt nicht darüber erheben, warum das so ist, aber ich muss feststellen, bei diesen beiden Fallbeispielen, die ich habe, Band und Familie, ist es tatsächlich so, dass es eine ganze Weile braucht, bis man diesen Friedensvertrag irgendwann mal abschließen. Das sind wirklich viele Sachen,
ratifiziert,
weil ganz viele Sachen eben auch mit dem ganz einfachen Mechanismus zusammenhängen. Ich möchte gern gemocht werden, ich möchte geliebt werden, man eben dafür auch sehr viel macht, sich auch gelegentlich verstellt. Dadurch kultiviert man in Beziehungen, in denen man zu lange zusammen ist, dadurch kultiviert man eben auch Handlungsweisen untereinander und Kommunikation, die eigentlich nicht gesund sind. Und wenn die dann plötzlich wegfallen oder enttarnt werden oder sowas, dann geht das irgendwie kaputt. Und das braucht Zeit. Ich glaube, das braucht einfach Zeit. Man kann ein Puzzle eben auch nicht in 5 Minuten lösen.
Wärt ihr dazu nicht bereit gewesen? Wärt ihr dann noch zusammen?
Nein. Natürlich nicht. Es gab Krisen in der Band. Mhm. Es ist verrückt, als würden wir gerade über beide Sachen gleichzeitig sprechen.
Es gilt ja eigentlich für beides. Mir fiel es nur auf, als ich mir das Album angehört habe. Du hast ja diese ganzen Erinnerungsschichten in dir. Du bist ja irgendwie 18, ihr seid 28, ihr seid 38, ihr seid 48. Okay, diese 18er-Zeit haben wir vielleicht noch nicht ganz so mitbekommen, aber musikalisch begleiten wir euch ja auch mit diesen Schichten und unseren eigenen Erfahrungen seit 30 Jahren. Und über diese ganzen Erinnerungen, ja, dass ihr wie Arsch auf Eimer zusammenpasst und Blitz und Donner und Herz und Seele und Alt und Grau und Pech und Schwefel, diese Erinnerungsbilder rufst du ja immer wieder ab in deinen Songs. Das ist ja auch der Kitt, das vielleicht nicht loszulassen.
Das stimmt. Das ist auch ein Bandthema. Ein Troy ist im Prinzip von zusammen, wie das geht, ja, zusammen eigentlich identisch, was diese Aussage angeht. Ja. Und das ist auch etwas, was Fans an den Fantas schätzen, dass sie sagen, die sind zusammen oder die lernen, das machen. Wir drehen gerade eine Doku zum Thema 30 Jahre. Wir haben ein Team an den Hacken, die uns seit anderthalb Jahren bereits auf Schritt und Tritt verfolgen. Und
ach
so,
das
wollen
sind
auch,
die Typen, die unterm Tisch hier sitzen.
Ja, heute sind sie nicht dabei, aber auf der Radioreise waren sie dabei letzte Woche. Und die, denen geht es auch darum, sie wollen die Freundschaft gerne porträtieren und wie diese Mechanismen, was das ist.
Aber jetzt sind die Kämpfe ja gefochten.
Ja, na, das nicht. Es gibt schon noch Dissens hier und da. Aber die Mechanismen und die Professionalität, mit der wir diese Probleme angehen, sind ganz anders. Und zumal die Zielsetzung auch klar ist, nämlich Erhalt. Ich finde das lustig, weil jetzt, wo du das erzählst auch, ist das tatsächlich wirklich ein bisschen wie eine Therapiesession, weil Captain Fantastic ist ja tatsächlich auch das. Captain Fantastic sagt, ist ja so eine Art Personalisierung von so einem Friedensvertrag. Der Captain Fantastic, ja, ist das Gefühl, zu sagen, jetzt hört mal auf mit den ganzen Streitereien, sondern schreibt einfach, was euch gefällt und veröffentlicht das so, wie es ist. Das macht viel mehr Spaß. Nehmt die Dinge, die ihr gut findet aneinander und findet die gut, seht sie als Vorteil. Wenn der eine immer mit seiner blöden Skepsis kommt, nimm das doch als Anlass zu sagen, ich bin viel zu gutmütig, aber ich habe hier einen, der kritisiert nochmal und hinterfragt meine Entscheidung. Und der Skeptiker kann sagen, ey, bin ich froh, dass der so gutmütig ist, weil manche Sachen mache ich mir eben auch doppelt schwer.
Aber das heißt, dafür musst du ja dein Ich-Land und dein Ich-Planet ein bisschen verlassen. Du musst loslassen können, du musst abgeben können und du musst den Blick ändern.
Das ist ja das, was du mit in die Schale werfen
musst. Genau, ne? Das muss man erlernen, den Perspektivenwechsel, wie die Amerikaner so schön sagen, get your head out of your behind. Dass man kann auch Empathie nennen beispielsweise, die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen und dessen Gefühlslage zu analysieren und zu verstehen. Und diese Fähigkeit hat jeder von uns anders erlernt in seinem Elternhaus. Und die an sich zu entdecken, und weil da wir soziale Menschen sind und ja im Ehe und Band, das ja Teamwork ist, wenn wir gute Teamplayer bleiben wollen, weil wir unsere Ehe erhalten wollen, unsere Band erhalten wollen, müssen wir lernen, diese Mechanismen des Teamplays zu nutzen. Und dazu gehört Empathie. Manche, wenn sie in ihrer Erziehung nicht genug genossen haben, fällt es ihnen schwer, das zu finden. Mhm. Ich persönlich musste für meine Empathiefähigkeiten, um die weiter auszubauen, bin ich auch 3 Jahre in Therapie gegangen.
Also ich glaube mittlerweile beherrscht ihr das alle richtig gut, eben diese Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen. Empathie ist ganz wichtig. Sagst ja nicht nur du, aber ihr singt auch drüber, weil du sagst ja, wenn man dann eben auch noch mit Hass und Angst Politik machen will, dann wirst du richtig sauer. Darüber reden wir gleich. Smudo hier zu Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Captain Fantastic heißt das neue Album der Fanta 4. Smudo ist unser Gast. Und Captain Fantastic ist an vielen Stellen politisch, zum Beispiel in diesem Titelsong Captain Fantastic.
Alle Moser nach oben werden belogen von Posern und Doofen, die hetzen und drohen. Hass auf den Staat, Bürger mit Sorgen, haben den Kontakt zu den Fakten verloren.
Smudo, das ist ja eher ein Gegensatz zu den Songs, die man von den Fanta 4 sonst so kennt, oder?
Wir sind ja nie eine politische Band gewesen, natürlich politische Menschen mit unseren Haltungen und Ansichten, aber wir fanden immer das klare politische Statement nicht zu unserer Band gehören, weil wir reden über, wie es ist und was wir gut finden, wie jemand ein guter Mensch ist oder Spaß miteinander haben und Teamplayer und sagen, dass Politik da eher ein Instrument ist, aber
ihr bereist ja auch das Land, ihr erlebt das Land.
Ja genau, es ist schon so, in den 90ern gab es auch immer so eine Phase, in der es sehr viel Engagement gegen rechts gab.
Ja, und es gab Hoyerswerda,
es gab Hagen und Hoyerswerda, genau. Es gab ja auch ein paar wirklich fürchterliche Zwischenfälle. Es ist so, als müsste man immer wieder, wie so eine Impfung, immer wieder.
Aber
Populismus, speziell aktuell jetzt, hat uns so erschrocken. Es ist nicht ein vereinzelter Irrer, der Gewalt anwendet, sondern es ist so eine Geisteshaltung, die ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern auf der ganzen Welt zu sehen ist. Ich war entsetzt zum ersten Mal, als ich die Brexit-Diskussion mitbekommen habe. Da wurde eine liberale Politikerin von einem Hardliner umgebracht und dann die tatsächlichen echten Lügen mit, wir wollen 350 Millionen Pfund im Monat zurückhaben, um sie in unser Gesundheitssystem zu machen. Und Nigel Farage steht am Tag nach der Brexit-Wahl im Fernsehen und sagt, das stimmt nicht, das hat er sich geirrt, hat er auf seinem Bus geschrieben, der Kollege. Und aber die Menschen haben es deshalb gemacht. Die wurden belogen, um eine Entscheidung herbeizuführen. Und da bin ich sehr, sehr erschrocken. Und dann ging das einher mit dem Wechsel von 2014, 15, 16 von der Willkommenskultur zur Zugbrücke hoch und die Flüchtlinge ganz plötzlich für alles verantwortlich gemacht wurden, für das, was der Einzelne denkt, wo er zu kurz gekommen ist. Ich will nicht mal sagen, dass es ja wirklich so ist, aber das wurde plötzlich zu so einem normalem Gefühl.
Aber du hast eben gerade, da würde ich gerne nochmal nachhaken, bei Mölln und Hoyerswerda gesagt, ja, das waren Zwischenfälle. Vielleicht waren es eben keine Zwischenfälle, sondern es war eben immer da. Ja. Weil über wäre die Anfänge sind wir doch eigentlich schon hinaus.
Absolut, das ist natürlich meine Wahrnehmung. Und in den 90ern war ich auch ein junger Mensch und fing erst an, mich für diese politischen Mechanismen zu interessieren. Jetzt, wo ich viel mehr gelebt habe, viel mehr auch gesehen habe vom Land und solche Mechanismen übrigens, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sicher nicht nur im Populismus abbilden, sondern in ganz anderen Sachen übrigens auch. In Konflikten, in der Konsensbildung beispielsweise, was ich vorhin erwähnte, innerhalb der Band, in dem einer anfängt, die Vorurteile über die anderen ins Feld zu führen, um sie auf die schlechte Seite zu sagen. Und wir müssen aber auf meine Seite der Entscheidung und Stimmung macht, sind das die gleichen Mechanismen. Mhm. Und dann habe ich eine ganze Reihe Freunde verloren an Verschwörungstheorien, sage ich mal. Was Leute sind, die an Chemtrails glauben oder an irgendwelche anderen wirren Sachen und die anfangen, ihr gesamtes Weltbild, ihre gesamte Erfahrung, das tägliche Gespräch mit einem einzusortieren in dieses Bild.
Aber in einer Zeit, wo alle Informationen ja eigentlich zugänglich
genau,
sind,
umso das ist ja das Elend. Und habe mich dann sehr viel damit beschäftigt und sehe, das sind auch ganz klare Parallelen. Und eigentlich ist es eine Form von einem Mangel an Verantwortungsübernahme für die eigene Situation, dass man äußere Umstände dafür verantwortlich macht. Und das Blöde ist, Populismus macht sich diesen Mechanismus des Menschen zunutze. Und dann ist es besonders heute so, dass man denkt, wir sind doch alle ans Internet angeschlossen, alle können sich doch informieren. Wir kommen kommt es denn so, dass es tatsächlich die Flat-Earth-Konferenz gibt? Die Flat-Earther, die Menschen, die an eine flache Erde glauben, gab es immer schon. Aber die haben jetzt zum ersten Mal eine Konferenz gemacht dieses Jahr in den USA.
Und
weil sie
Leute
sich zum ersten Mal organisieren können über soziale Medien. Plötzlich sind sie nicht mehr im Hinterzimmer und jetzt können sie alle erreichen. In diesen Filterblasen bekommt man das Gefühl, ich bin nicht alleine. Ich bin sogar in der Mehrheit. Wir sind das Volk und alle sagen, die gleichen Mechanismen. Und sie sagen alle auch, wir wissen die Wahrheit und die anderen nicht. Ihr müsst doch nur eure Augen aufmachen. Google doch mal das. Und
aber ihr findet eben auch deutliche Worte. Also du sammelst diese Informationen und du sammelst die Stimmung. Ihr reist ja auch im Land viel hin und her. Ihr erlebt dieses Land eben auch, nicht nur auf Festivals, auf Konzerten, auch sonst, wenn euch Menschen begegnen. Und ihr sagt ja auch, geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation. Ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten.
Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation. Ihr seid nicht das Volk, ihr seid Vollidioten. Keiner will, dass eine Welt aus dem Gleichgewicht kommt, aber sind wir doch mal ehrlich.
Ihr seid schon sehr klar. Gab es darum Diskussionen, ob wir das so machen oder wart ihr euch da gleich
allein? Da waren wir uns sehr einig. Was speziell die Entstehung von dem Lied Endzeitstimmung, was du gerade zitiert hast, angeht, war es so, das war eines der ersten Lieder vom neuen Album, was wir auch schon sehr früh gespielt haben. Das ist mitten in dieser Willkommenskultur, schlägt um in Populismus. Mhm. Wir hatten eigentlich einen recht aggressiven Beat, haben auf den übliche Freestyle-Sachen gemacht. Was soll die Kuh vom gottverdammten Eis bekommen? Wir das Smooth und ein motherfucking Microphone. Und der Michi hat geschrieben, es wird eine wunderschöne Welt ohne Religion, Michi Beck und ein motherfucking, das war erstmal so ein Reim. Und wir, das ist ein super Thema. Und dann haben wir gemerkt, wir sind echt wütend darauf. Wir sind wütend auf Fundamentalismus in jedem Belang. Wütend auf die ganzen Irren, die sich und andere in die Luft jagen aus fundamentalistischem Glauben. Und wir sind wütend auf diejenigen, die sagen, wir wollen diese Probleme vor unserer Haustür oder auf der anderen Seite des Mittelmeeres, diesen Riesenkonflikt zwischen Schiiten und Sunniten, der nicht nur auf ein, zwei Ländern beschränkt ist, sondern riesengroß entflammt ist, den wollen wir hier nicht haben und dann zu einfachen Mitteln greifen. Und das wollen wir nicht haben. Wir sind so wütend drauf und haben das geschrieben. Haben das mal nur zwei Strophen geschrieben, haben es mal auf einer Show gespielt und haben eine überwältigende Resonanz bekommen. Ganz viele Fans sagen, das ist ja geil.
Hat dich das beruhigt, dass die Fans auch so denken?
Es hat mir das Gefühl gegeben, okay, dieses Gefühl, dieser Wut darüber, dass unsere Schöne, was wir in den 90ern gelernt hatten, wir sind eine offene Willkommensrunde, dass das scheitert, dass das irgendwie zur Disposition steht und wie fragil das ist, diese Wut haben wir nicht alleine und das war ein gutes Gefühl.
Smudo, wir reden gleich weiter. Du bist unser Gast heute beim HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Smudo, du hast eben im Sonntagstalk hier gesagt, ihr wart euch einig mit Fanta 4, dass auf dem neuen Album Captain Fantastic, dass ihr da deutliche politische Worte wählen wollt. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn ihr es nicht tut?
Wir würden jetzt hier stehen und müssten uns anhören, warum macht ihr darüber nichts? Aber es ist so passiert. Wir haben ja deshalb.
Ich
es
hätte
ist
dich
eigentlich,
das gefragt.
Es ist eigentlich immer so gewesen, dass wir schon über unsere Gefühle sprechen. Und zum ersten Mal hat ein ganz glasklares politische Aussage in diesem Gefühl mitgeschwungen. Oder es ist das. Dieses Gefühl ist eine politische Aussage. Vielleicht war es in den 90er Jahren in der Ich-Generation der elektronischen Musikbewegung, wäre so etwas nicht direkt eine politische Aussage gewesen, sondern schon fast eine Pose. Gegen Recht zu sein und so. Aber das
gut,
berührt,
da gibt es ja Niedeckens Arschho-Bewegung, ja, oder die Lichterketten.
Genau, aber es ist schon
die
ein bisschen, es ist schon ein bisschen oldschool. Wenn Niedecken das macht, der ein politischer Künstler ist,
dann erwartet
auf
man
der
das
Hand.
Eigentlich.
Ja, aber ich finde, es ist jetzt so breit geworden, dass es schon fast eine Verpflichtung ist, dass hier in der Öffentlichkeit arbeitet.
Und warum war eben jetzt die Zeit?
Also ich glaube, uns hat alle entsetzt, dass der Populismus weltweit um sich greift in allen möglichen. Trump, Brexit, Abe in Japan, Ungarn, Polen. Dass allein so viele Menschen AfD gewählt haben, dass wir davon ausgehen müssen, dass davon auch einige bei unseren Konzerten sind. Ich finde, denen muss klar sein, dass mit uns nichts rechnen ist, mit so einer Haltung.
Muss das mehr sein? Weil wir haben ja hier den Präsidenten der Eintracht, Fischer, hat sich auch klar dazu bekannt. Natürlich sagt er, wir wollen keine AfD-Mitglieder haben in unserer Eintracht. Natürlich wird es immer trotzdem den einen oder anderen geben. Aber es auf jeden Fall auszusprechen und nicht zu schweigen, wenn ich dich richtig verstehe, das ist wichtig, euch allen.
Absolut. Ich glaube, mein Optimismus ist ungebrochen. Mein Glaube geht schon darin, dass Aufklärung ganz wichtig ist. Und gerade wenn wir jetzt hier reden und wir reden über Filterblasen, über die Mechanismen von Populismus, dass man sie auch in der Verschwörungstheorie beispielsweise für diese ganzen Sachen, dass mehr Verfügbarkeit von Informationen nicht dazu führt, dass alle schlauer werden, sondern im Gegenteil, es führt dazu, dass sich jeder seine Informationen raussucht und sich darum Gruppen bilden. Ich nehme als Beispiel mal ganz gerne Netflix, den Filmanbieter. Seit es den
gibt. Es gibt auch noch viele andere.
Nee, ich möchte speziell von dem sprechen. Man sitzt da und kann sich raussuchen, was man angucken möchte. Es führt nicht dazu, dass die ganze Familie einen gemeinsamen Filmabend hat, sondern es führt dazu, dass jeder Einzelne mehr für sich alleine guckt. Und das ist das gleiche mit dem Informationsangebot. Und hinzu kommt noch, dass man sich solidarisieren kann mit Menschen, die auch dieses Angebot haben, die aber außerhalb des eigenen sozialen Kreises vor Ort sind. Sprich, ich kann als Flat Earther auf der ganzen Welt mich mit diesen ganzen anderen Irren austauschen, das Gefühl haben, ich bin nicht alleine. Und hier kommt nochmal der Mechanismus. In einer Welt für diesen Film Angebot, in der es leicht ist, sich klein zu fühlen, vielleicht leichter als es in den 80er, 90ern war, gibt es ein großes Bedürfnis nach Größe, nach individueller Größe. Und nachdem wir in den 90er Jahren eine Kunst hatten und auch eine Unterhaltungsindustrie und eine Kultur, die hieß ich, die, das Leben ist meine Bühne, ich gestalte das, ich engagiere mich weniger politisch, ich engagiere mich nicht in der Gewerkschaft, mein eigenes Individuum, das wurde sehr gepreist, kommen wir jetzt wieder in eine Entwicklung zurück, in der klar sein, in der das Hochhalten des Individualismus dazu Gefühl, dass es einen Mangel an Gruppengefühlen gibt. Also es ist eine kulturelle Bewegung.
Und man findet es eben, eure Auseinandersetzung, eure emotionale Reise zu diesen Themen eben auch wieder auf dem aktuellen Album. Das 10. Studioalbum ist frisch draußen. Captain Fantastic, unser Gast heute an diesem Sonntag im HR3 Sonntagstalk, ist Smudo. Und wir müssen beide gleich nochmal ganz kurz über das Älterwerden sprechen. Ja, okay, es tut weh, aber wir machen es ganz schnell. Ich bin Bärbel Schäfer. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Smudo, Rapper bei den Fanta 4. Ihr macht seit 30 Jahren gemeinsam Musik. Captain Fantastic heißt das neue, das 10. Album. Und Smudo, ihr seid jetzt alle so um die 50. Woran merkst du denn dieses unerbittliche Nagen des Zahnes der Zeit eigentlich besonders deutlich?
Wir sehen ja relativ oft uns von außen. Beispielsweise jetzt für das Album, wenn wir die Kampagne, wenn wir uns fotografieren und sehen, wie wir da so aussehen.
Magst du, was du dann siehst?
Bei The Voice sind manche Sachen mag ich nicht so gerne. Und es ist voll auch Arbeit, entsprechend gut auszusehen. Und es ist auch ein langer Prozess. Es ist nicht so, dass wir von jetzt auf nachher alt geworden sind. Gestern noch mit Kinderticket auf der Achterbahn und heute nur noch Keks und Kamillentee und Käsesahne in einem Cafeteria. Zum Beispiel wären wir auf den Touren früher, wenn wir alle 5 Tage einen freien Tag hatten, da waren wir dann schon zwar platt, aber es ging gut weiter. Heute haben wir manchmal das Gefühl, dass nach 5 Tagen Tour ein freier Tag nicht reicht, um wieder die Kondition und die Power zu haben für die nächsten 5 Tage.
Geht ihr früher ins Bett abends? Sind deine Nachtcremes teurer geworden?
Es gibt ja den Klassiker, dass wenn man ganz jung ist, dann ist der Kater am nächsten Tag schon gleich klar. Dann wird man irgendwie 30, dann braucht man einen Tag, dann wird man 40, braucht man 2 Tage, jetzt sind wir 50, braucht man 3 Tage.
Ist das Älterwerden, sind das so kleine Abschiede? Oder ist das, wie ich das
frage? Ja, es ist natürlich eine romantische Vorstellung davon. Alles wird besser und so. Oder man tauscht manche Vorteile der Jugend ein gegen Vorteile des Altwerdens. Aber ich finde schon, im Großen und Ganzen ist der Verfall in der Überzahl. Die Verfallsfakten sind
und
in der Überzahl.
Trotzdem schaffst du es ja noch, wenn ihr sitzt bei The Voice, dann ja doch die Brücke zu schlagen zu den Träumen der 16-, 17-, 18-Jährigen.
Ja, das stimmt. Unsere Erfahrung und unsere 30 Jahre Erfolg im Unterhaltungsgeschäft ist ja etwas, was uns da sehr brauchbar macht. Und wir sind ja nicht langweilige, mahnende Opas, sondern wir sind ja lustige Onkels, die auf der Bühne abgehen und die zeitgenössische Texte schreiben und deren Haltung auch bei den Kids funktioniert. Und manchmal auch, wenn es so banal ist, und sagen, das sind die cooleren Daddys.
Zu Hause haben wir die Diskussion immer, sitzt nicht wie Smudo, weil ihr hängt ja in diesen Sesseln da, ne, bei The Voice und haut dann immer, bist du das oder macht es der Michi mit dem Fuß immer auf dem Buzzer?
Michi macht es immer mit dem Fuß, ja.
Ja, genau. Und das hat mein Sohn jetzt zu Hause auch versucht. Das hat lange gedauert,
so ihm das. Ja, bei Michi ist das zum Beispiel immer noch die leichte, kleine Bad Boy-Haltung, die er auch als Teenie schon hatte.
Was ist der Spaß daran, in dieser Jury zu sitzen?
Uns hat die Begeisterung zur Sendung ja tatsächlich rechts überholt, wenn ich das sagen darf. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass uns das so Spaß macht.
Was ist das genau?
Das Menschliche in der Sendung, was ja einer der wichtigsten Punkte ist, dass da Leute voller Hoffnung sind, die gewisse Vorstellungen haben.
Die du kennst, die du natürlich kennst, solche Hoffnungen.
Es geht auch viel darum, damit sachlich umzugehen, den Leuten gegenüber. Aber die halt alles in diesen Moment legen und eine Hoffnung haben. Ich meine jetzt nicht Karriere im Sinne von ein Plattenstar werden, aber innerhalb der Sendung sozusagen eine kleine Mini-Karriere hinzulegen. Und es ist wie eine kondensierte Variante dessen, was wir als Labelchefs gemacht haben. Wir haben 6-7 Jahre lang ein Label betrieben, rund um 2000. Mhm. Wir betreiben immer noch eine Booking-Agentur und haben da auch viel mit jungen Künstlern zu tun. Junge Leute, die mit neuen Songs kommen, neuer Musik sehr begeistert sind, die dann entweder erfolgreich werden oder nicht. Wir setzen unsere Hoffnung auf sie, indem wir sie signen, sprich einen Vertrag mit ihnen machen und Geld investieren, dass sie damit erfolgreich werden. Manche werden es, manche nicht. Das hängt von vielen Faktoren ab.
Und ihr seid die Reise eben gegangen, von denen sie ja träumen. Also du kennst ja erstens diese Hoffnung, aber du kennst ja auch die Reise mit allen Schwierigkeiten, mit allen Herausforderungen und mit dem, was es heißt, eben seit 30 Jahren auch tatsächlich in diesem Geschäft zu sein. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du alleine, nur du jetzt unabhängig von der Band gesagt hast, ich schmeiß hin, ich steig aus.
Ja, natürlich. Es gab im Prinzip gab's zwei Momente bei 29 Jahren Fanta 4, wo ich einfach wirklich tatsächlich aufhören wollte. Einmal Ende der 90er, weil wir waren alle so 30 und sind auch weggezogen. Mit 30 ist eh so ein nochmal großer so ein Wendepunkt in einer Persönlichkeit.
Und die zweite?
Und die zweite war rund 2010. Da haben wir das Album Für dich immer noch Fantasie rausgebracht. Das war eigentlich die Zeit, in der wir alle Familien wurden. Mhm. Und sich das Leben auch nochmal grob geändert hat.
Also von diesem Abgeben nach außen geben ging es dann mehr.
Kinder bekommen ist ein Trauma. Dramatisches Erlebnis, positiv wie negativ. Ja. Es ist sehr erschütternd für die Beziehung und man muss sehr, sehr, sehr viel neu lernen. Das ist auf jeden Fall eine Überforderung. Klar, ja. Dass ich das auch in dem
Berufsleben
ausstrahle.
Und man muss da auch auf sich aufpassen dann, ne? Also als, auf sich als Paar aufpassen. Wir sind am Ende der Sendung. Ich würde noch dir, wenn du Lust hast, dieses WWW-Fragespiel machen. Ich fange eine Frage an mit W und vielleicht eine ganz kurze Antwort, ein Wort, ein Satz. Wann hast du das letzte Mal auf der Bühne deinen Text vergessen, Smudo?
Bei der Vorstellung unseres neuen Albums habe ich mich ein kleines bisschen versprochen beim neuen Text.
Wann hast du das letzte Mal Zeit für ein Computerspiel gehabt?
Ja, leider tatsächlich wirklich viel zu viel. Ich wünschte mir was richtig schöne Nacht durchdaddeln. Das passiert höchstens mal, wenn alle im Bett sind und ich am nächsten Tag auf Mittagsschlaf mit dem Baby hoffen kann. Dann ein richtig episches Ding aufzupacken, ein großes Buch, was so ein richtig großes, fettes 80-Stunden-Rollenspiel mal durchdaddeln, sich meine Nacht.
Das nehmen. Ist mal was Richtiges.
Das ist schon lange her. Ich weiß, das habe ich letztes Jahr bei der Aufzeichnung von The Voice gemacht. Da war auch der nächste Tag der Aufzeichnung ein bisschen schwierig. Mich The Witcher 3 durchgedattelt. Oh,
Captain Fantastic ist draußen, euer 10. Album. Ihr geht auf Tour. Warum soll man sich das reinziehen?
Live war immer unser Ding. Wir wurden hier von einer Frankfurter Plattenfirma deshalb gesigned. Nicht wegen der Musik, sondern weil wir live eine engagierte Band sind, die abgeht. Wir spielen mit 5 fetten, nicht fetten, sondern außergewöhnlich gut spielenden Musikern.
Ich kann so sagen, Erwartungen werden einfach erfüllt. Wie war's heute hier am Sonntagmorgen?
Schön.
Wir sind durch.
Ich bin jetzt warm geredet.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.